Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8, Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 24. und 25. Juni 2021. Für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Das hat das Wort zur Abgabe der Regierungserklärung die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Seit gut 1,5 Jahren hält uns die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Atem, national wie international, im Rahmen der G7 und der G20-Staaten, wie auch natürlich insbesondere im Kreis der EU-Mitgliedstaaten. Mittlerweile dürfen wir in Europa vorsichtig optimistisch sein, denn nicht nur in Deutschland, sondern in nahezu allen europäischen Mitgliedstaaten gehen die Infektionszahlen deutlich zurück und steigt gleichsam im Gegenzug die Zahl der geimpften Menschen immer weiter an. Doch auch wenn es also Grund zur Zuversicht gibt, vorbei ist die Pandemie noch nicht und schon gar nicht in den armen Ländern dieser Welt. Aber auch wir in Deutschland und Europa bewegen uns immer noch auf dünnem Eis. Wir müssen weiter wachsam bleiben. Besonders neu aufkommende Virusvarianten, jetzt vor allem die Delta-Variante, mahnen uns weiterhin zur Vorsicht. Deshalb müssen wir den Weg aus der Pandemie weiter mit Augenmaß gehen. Und 4 Themen stehen im Mittelpunkt auch der Beratungen heute beim beginnenden Europäischen Rat. Erstens das digitale Covid-Zertifikat. Wir haben uns ja im Mai gemeinsam mit dem Europäischen Parlament auf ein europaweit gültiges Format geeinigt. Das war ein wichtiges Signal. Und technisch wurde das Zertifikat rechtzeitig zur Sommerzeit umgesetzt. Ab dem 1. Juli wird es EU-weit verbindlich gelten. Deutschland hat seine nationalen Hausaufgaben gemacht. Dank dafür allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Inzwischen wurden bereits fast 30 Millionen digitale Zertifikate vergeben. Genauer genommen, gestern Abend sagte mir der Gesundheitsminister um 20 Uhr 29,2 Millionen Zertifikate. Damit werden wir unserem Anspruch gerecht, einen gemeinsamen europäischen Standard sowohl für Geimpfte als auch für Getestete und für Genesene zu schaffen. Dabei entscheiden die EU-Mitgliedstaaten weiterhin selbst, welche Rechte sie dann den Inhabern des digitalen Zertifikats einräumen wollen. Zweitens, der Fortschritt der Impfkampagnen und die weltweite Verteilung von Impfstoffen. Auch darüber werden wir auf dem heute beginnenden Europäischen Rat beraten. Bereits beim G7-Gipfel in Cornwall vor 2 Wochen haben wir hierzu ein starkes Zeichen gesetzt. Wir wissen, die Pandemie kann nur global besiegt werden, und der Schlüssel dazu ist die Impfung. Und es ist daher wichtig, dass die G7-Staaten bis 2022 die Verteilung von 2,3 Milliarden Impfdosen an Entwicklungsländer ermöglichen wollen. Richtig ist und bleibt im Übrigen die Entscheidung, die Impfstoffe in Europa gemeinsam zu beschaffen. Ich will das hier noch einmal betonen. Alles andere hätte vielleicht kurzzeitig einigen Mitgliedstaaten Vorteile verschafft, das Leben in einem gemeinsamen Binnenmarkt aber empfindlich gestört. Die Europäische Union, das kann man gar nicht oft genug sagen, war bislang und bleibt weiterhin der weltweit größte Exporteur von Impfstoffen. Wir haben unsere Märkte nicht geschlossen und keine Barrieren aufgebaut. Deutschland ist mit 2,2 Milliarden Euro zudem der weltweit zweitgrößte Geber des ACT-Accelerators und hat von diesen 2,2 Milliarden Euro 1,6 Milliarden für die Impfstoffsäule der internationalen Impfallianz COVAX bereitgestellt. Und wir haben beschlossen, dass wir zusätzlich 30 Millionen Impfdosen bis zum Ende des Jahres abgeben werden, auch vorrangig für COVAX. Außerdem müssen wir als EU daran arbeiten, die globale Impfstoffproduktion weiter zu erhöhen. Deutschland engagiert sich hier aktiv gemeinsam mit Südafrika als Co-Chair in der hochrangigen Arbeitsgruppe, die COVAX dafür gebildet hat. Ich bin überzeugt, dass wir schnellstmöglich die Produktion von Impfstoffen auf der Basis von Lizenzen vergrößern müssen. Eine politisch erwirkte Freigabe der Patente halte ich dagegen für den falschen Weg. Denn so wie wir heute schnellstmöglich Impfstoffe für alle weltweit brauchen, so werden wir auch in Zukunft weiter darauf angewiesen sein, dass Impfstoffe entwickelt werden. Das wird nur gelingen, wenn der Schutz geistigen Eigentums nicht außer Kraft gesetzt wird, sondern gewahrt bleibt. Ich begrüße auch unsere gemeinsame Team Europe-Initiative zur Förderung der Produktionsausweitung in Afrika, die die EU mit insgesamt 1 Milliarde Euro unterstützen möchte. Diese Investitionen in Infrastruktur, Produktionskapazitäten, Ausbildung und vieles mehr sind der richtige Weg, um Afrika mehr Mittel zur Selbsthilfe an die Hand zu geben. Und das gilt dann später natürlich auch für andere Impfstoffe und nicht nur für die gegen Corona. Drittens, erste Lehren aus der Krise. Dazu hat die Europäische Kommission vergangene Woche für die Diskussion beim Europäischen Rat eine Mitteilung vorgelegt, in der sie ihre Sicht der Dinge darlegt. Wir Mitgliedstaaten werden bei der Diskussion unsere Erfahrungen hinzufügen. Klar ist dabei, solange die Pandemie nicht überwunden ist, kann eine Debatte über Lehren aus der Krise nur ein erster Schritt eines längeren und tiefergehenden Prozesses sein. Aber dieser Prozess ist wichtig, denn die Fähigkeit und die Bereitschaft dazu werden darüber entscheiden, wie die Europäische Union künftige Herausforderungen dieser Größenordnung meistern wird, und zwar, wie ihr das von Beginn an gemeinsam gelingen kann. Denn in der Pandemie haben im ersten Schock zunächst nationale Anstrengungen unser Handeln bestimmt, bevor wir europäisch abgestimmt vorgegangen sind. Wir wissen heute, dass wir das besser können und es auch in Zukunft besser machen werden. Deshalb sehe ich insbesondere in der Krisenreaktion, im Gesundheitsschutz, bei Schengen und im Binnenmarkt die Bereiche, in denen wir über eine Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit diskutieren müssen. Es ist wichtig, dass wir das Gespräch darüber bei diesem Europäischen Rat beginnen. Die Koordinierung der ebenso einschneidenden wie im Wortsinne notwendigen freizügigkeitsbeschränkenden Maßnahmen kam viel zu zögerlich in Gang. Das muss im Falle eines Falles in Zukunft schneller gehen. Dennoch, denn auch, das muss man sagen, heute noch gelingt es nicht ausreichend, Einreisen aus Drittstaaten, insbesondere aus Virusvariantengebieten, zu koordinieren. Und das werde ich dort auch sehr kritisch anmerken. Das muss besser werden, gerade in einem Bereich, der wie die Freizügigkeit zu den wichtigsten und zugleich sensibelsten Errungenschaften der europäischen Einigung gehört. Die Europäische Kommission macht auch Vorschläge für eine verbesserte Krisenvorsorge und Krisenreaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Deutschland unterstützt die schrittweise Schaffung einer Gesundheitsunion und die Entstehung einer neuen Gesundheitsbehörde, Health Emergency Preparedness and Response Authority, einfach gesagt HERA. Viertens, die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie. Auch darüber wollen wir auf dem Europäischen Rat beraten. Mit der Einigung auf den europäischen Aufbauplan Next Generation EU hat die Europäische Union in der Coronavirus-Pandemie ihre Solidarität und ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Auf eine außergewöhnliche Krise haben wir als Europäische Union eine außergewöhnliche Antwort gegeben. Wir werden auch einen Euro-Gipfel haben im sogenannten inklusiven Format. Das heißt, alle Mitgliedstaaten nehmen daran teil. Und auf diesem Gipfel werden wir die Diskussion über den wirtschaftlichen Aufbau nach der Pandemie fortsetzen und zum Stand der Bankenunion und Kapitalmarktunion diskutieren. Die Finanzminister haben das vorbereitet und der Eurogruppenvorsitzende wird anwesend sein. Nach der Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und ich danke an dieser Stelle dem Deutschen Bundestag noch einmal für die Unterstützung, ist die Europäische Kommission jetzt in der Lage und ermächtigt, durch die Mitgliedstaaten am Finanzmarkt Kapital aufzunehmen. Auch der deutsche Plan wurde vor 2 Tagen von der Kommission positiv bewertet und ist jetzt dem Rat zur Annahme vorgelegt. Die ersten 20 Milliarden Euro sind von der Europäischen Kommission platziert. Die meisten Mitgliedstaaten haben ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne vorgelegt. Einige, so eben auch der deutsche, sind bereits von der Europäischen Kommission bewertet worden. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, es bleibt bei dem, was wir letztes Jahr beschlossen haben und verabredet haben. Bevor Mittel fließen können, ist es entscheidend, dass die jeweiligen nationalen Aufbau- und Resilienzpläne auch tatsächlich sorgfältig, zukunftsorientiert und innovativ aufgesetzt werden. Und darauf werden wir auch bei der weiteren Begutachtung durch den Rat achten. Denn es gilt ja, mit diesem Geld nicht nur zu investieren, sondern gleichzeitig zu reformieren. Wir müssen den Aufbauplan nutzen, um entscheidende Weichen für Europas Zukunft zu stellen und Versäumtes nachholen. Und deshalb werden Schwerpunkte für den Wiederaufbau vor allem die grüne Erneuerung und die Digitalisierung sein. Denn wir wissen, dass Europa erst mit dem Übergang zu einer digitalisierten grünen Wirtschaft wirklich zukunftsfähig und wettbewerbsfähig sein wird. Meine Damen und Herren, gerade heute, da sich der Weg aus der Pandemie abzuzeichnen beginnt, ist es wichtig, dass wir uns auf dem Europäischen Rat neben der wirtschaftlichen Erholung auch verstärkt den anderen Themen zuwenden, die für Europa von besonderer Bedeutung sind. Und dazu gehört natürlich auch das Thema der Migration. Wir dürfen bei der Reform der gemeinsamen europäischen Asylpolitik und des europäischen Asylsystems nicht nachlassen. So schwierig diese Diskussion auch ist, sie wird noch eine ganze Weile weitergehen. Ich begrüße daher sehr, dass wir der Einrichtung einer europäischen Asylagentur einen Schritt näher gekommen sind. Unser Augenmerk beim Europäischen Rat wird diesmal auf der Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern liegen. Dazu sollte der Europäische Rat die Europäische Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst damit beauftragen, konkrete Schritte und Zeitlinien für Migrationspartnerschaften mit Schlüsselländern vorzulegen. Zudem erwarten wir von der Europäischen Kommission einen konkreten Vorschlag für die Nachfolgefinanzierung der Migrationszusammenarbeit der EU mit der Türkei. In der Türkei sind 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge registriert. Und es ist klar, dass wir die gegenwärtigen und anstehenden Migrationsfragen nur im Dialog mit der Türkei lösen können. So sollten wir jetzt, wie wir es bereits im März auch vereinbart hatten, als Europäische Union die Dialogagenda mit der Türkei rasch umsetzen, um unsere Zusammenarbeit bei gemeinsamen Interessen voranzubringen. Dazu zählt auch, dass wir mit unseren Gesprächen zur Modernisierung der Zollunion weiterkommen. Auch die Themen Gesundheit, Klimaschutz und der Kampf gegen den Terror gehören dazu. Diese strategische Zusammenarbeit sollten wir voranbringen, obwohl wir mit der Türkei gravierende Differenzen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung der Grundrechte haben. Ein weiteres strategisches außenpolitisches Thema ist unser Verhältnis zu Russland. Dazu werden wir auf dem Europäischen Rat unsere Diskussion, die wir im Mai begonnen haben, fortsetzen. Die Europäische Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst haben ein Diskussionspapier vorgelegt, das insbesondere den Stand der Beziehungen analysiert. Ich wünsche mir, dass wir beim Europäischen Rat dabei nicht stehen bleiben. Denn die Ereignisse der letzten Monate und nicht nur in Deutschland haben deutlich gezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir auf die Vielzahl russischer Provokationen unkoordiniert reagieren. Stattdessen müssen wir Mechanismen schaffen, um gemeinsam und geeint auf Provokationen antworten zu können. Nur so werden wir lernen, den hybriden Angriffen Russlands etwas entgegenzusetzen. Gleichzeitig müssen wir eine Agenda gemeinsamer strategischer Interessen definieren, zum Beispiel im Bereich des Klimaschutzes, aber natürlich auch in den Bereichen von Frieden und Sicherheit, wie bei der Lösung der Lage in Syrien. Dabei steht außer Zweifel, die Europäische Union ist aufgrund ihrer räumlichen Nähe und ihrer Verantwortung gegenüber den Ländern in der östlichen Partnerschaft, zum Beispiel in der Ukraine oder Belarus und auf dem Westbalkan, gefordert, eine angemessene Antwort auf die russischen Aktivitäten zu geben. Meines Erachtens müssen wir dazu als Europäische Union auch den direkten Kontakt mit Russland und dem russischen Präsidenten suchen. Es reicht nicht aus, wenn der amerikanische Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten spricht. Das begrüße ich sehr. Aber die Europäische Union muss hier auch Gesprächsformate schaffen. Anders wird man die Konflikte nicht lösen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns bereits auf dem G7-Gipfel vom 11. bis 13. Juni in Cornwall und beim NATO-Gipfel am 14. Juni umfangreich über den Umgang mit Russland und auch mit China ausgetauscht. Seit dem letzten G7-Gipfel 2019 in Biarritz ist die Welt wahrlich nicht ruhiger geworden. Die Vielzahl der Krisen weltweit macht eine enge Abstimmung unter den Partnern notwendiger denn je. Und daher war es nun besonders wichtig, dass die G7 sich in diesem Jahr als geschlossenes Wertebündnis gezeigt haben, das entschieden und gemeinsam für den Multilateralismus eintritt. Dazu gehört neben der Diskussion über Russland natürlich auch die Frage der Beziehung zu China. Die G7 will und muss gemeinsam mit China an Lösungen für globale Herausforderungen arbeiten. Und gleichzeitig sind wir als G7 überzeugt, mit unseren gemeinsamen Werten und Interessen vielen Ländern auf der Welt ein besseres Kooperationsangebot als China machen zu können. So wollen wir als G7 zum Beispiel Entwicklungsländer im Rahmen einer Partnerschaft durch nachhaltige Infrastrukturfinanzierung unterstützen. Eine Taskforce wird hierzu konkrete Vorschläge erarbeiten. Deutschland wird im nächsten Jahr den G7-Vorsitz haben und dann erste Ergebnisse vorlegen. Ein weiteres wichtiges Thema des G7-Gipfels war der Schutz des Klimas und der Biodiversität. Denn die Pandemie darf, das wissen wir ja auch hier bei uns zu Hause, nicht davon ablenken, dass wir hier vor einer gewaltigen globalen Herausforderung stehen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft unseres Planeten. Es ist daher gut, dass die G7-Staaten ein gemeinsames Bekenntnis zur Klimaneutralität bis spätestens 2050 abgegeben haben. Und wir gehen ja in Deutschland darüber noch hinaus. Die COP26 in Glasgow wird zeigen, wie weit wir mit unseren Verpflichtungen dann gekommen sind. Die G7-Staaten erhöhen auch die internationale Klimafinanzierung. Perspektivisch wird Deutschland seinen Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung von heute 4 Milliarden Euro bis spätestens 2025 auf 6 Milliarden Euro jährlich erhöhen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal der Glaubwürdigkeit. Und auch beim NATO-Gipfel am 14. Juni stand die multilaterale Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Der Gipfel hat der Allianz die Gelegenheit gegeben, ein neues Kapitel in der transatlantischen Zusammenarbeit aufzuschlagen und den Weg für die strategische Ausrichtung der NATO auf die kommende Dekade zu weisen. Das findet seinen Ausdruck in dem Auftrag, bis zum Gipfel in Spanien 2022 ein neues strategisches Konzept auszuarbeiten und ein Maßnahmenpaket NATO 2030 anzunehmen. Ich möchte Thomas de Maizière für seine Vorarbeiten im Rahmen des Berichts der Reflexionsgruppe hier einmal herzlich danken. Bei all dem ist aus meiner Sicht entscheidend, dass die NATO ihre Kernaufgaben und die primären Herausforderungen fest im Blick hat. Dies sind für mich vor allem Russland, aber auch die Konflikte und die Fragilität in unserer Nachbarschaft, sei es in Zentralasien, Nahost oder in Nordafrika und dem Sahel. Und natürlich gilt es, den Bedrohungen aus dem Cyber- und Hybridraum zu begegnen und der zunehmenden Bedeutung Chinas angemessen Rechnung zu tragen. Das liegt in unserem unmittelbaren deutschen und europäischen Interesse. Denn die NATO ist und bleibt die unersetzliche Garantin der Sicherheit und Stabilität in Europa. Daher wird Deutschland weiter seinen Beitrag dazu leisten, politisch und militärisch. Und deswegen bleibt es auch notwendig, dass wir die Anstrengungen hinsichtlich unserer Verteidigungsausgaben konsequent fortsetzen, um unsere Bündnisverpflichtungen und unsere Sicherheitsverantwortung für unser Land und Europa nachkommen zu können. Immer mehr Mitgliedstaaten in der NATO erreichen das in Wales ins Auge gefasste 2%-Ziel. Deutschland wird hierbei in den nächsten Jahren weiter gefordert sein. Meine Damen und Herren, hinter uns liegt ein Monat mit vielen neuen multilateralen Impulsen. Ich bin überzeugt, dass wir nur zusammen als Staatengemeinschaft erfolgreich die Herausforderungen der Pandemie wie auch der anderen großen Aufgaben meistern können. Eine souveräne Europäische Union sollte hier ein starker Partner sein. Und daran werden wir heute und morgen auch in Brüssel arbeiten. Herzlichen Dank.
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Fraktionsvorsitzenden der AfD, Frau Dr. Alice Weidel.
Guten Morgen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Damen und Herren. Auch diese Regierungserklärung ist vorbeigegangen wie alle anderen, ohne einen Funken Einsicht in die Fehlentscheidungen, die ihren Weg als Kanzlerin säumen. Fehlentscheidungen, die dieses Land tief gespalten und ihm schweren Schaden auf Jahre und Jahrzehnte hinaus zugefügt haben. Und Sie wollen diesen Weg bis zum bitteren Ende fortsetzen. Das dürfen wir Ihren Ausführungen zum bevorstehenden EU-Gipfel entnehmen. Allen Ernstes betreiben Sie die Erneuerung des Migrationsabkommens der EU mit der Türkei. Das ist nichts anderes als die Neuauflage eines historischen Fehlschlags. Die EU erneuert damit ihre Erpressbarkeit. Sie zahlt und bittet dafür den deutschen Steuerzahler zur Kasse. Sie macht sich von den Launen des türkischen Präsidenten abhängig, der die Migrationsschleusen weiter nach Belieben auf- und zudrehen kann. Der Schlüssel zur Eindämmung der illegalen Migration liegt aber nicht in Ankara, er liegt in Berlin. Hier werden mit den höchsten Sozialhilfesätzen Menschen auf die gefährliche Überfahrt gelockt. Hier werden Schleuser, die als Seenotretter firmieren, sogar von Kirchen gesponsert. Und hier werden die Signale gesendet, dass so gut wie keiner, der es zu uns schafft, je wieder gehen muss. Stellen Sie also diese Signale ab und schützen Sie die deutschen Grenzen gegen illegale Migranten. Frau von der Leyen reist gerade mit dem Scheckbuch durch die europäischen Hauptstädte und verteilt Milliarden aus dem sogenannten Corona-Wiederaufbaufonds. Auch in Berlin hat sie einen 24-Milliarden-Scheck vorbeigebracht, Geld, das für dirigistische Klimaschutzmaßnahmen mit fragwürdigem Nutzen verpulvert werden wird. Der angebliche Wiederaufbaufonds ist die Tarnkappe für die Einführung der Europäischen Schuldenunion. Die EU-Kommission kann jetzt selbst Anleihen aufnehmen und das Geld nach Gutdünken verteilen. Für die Rückzahlung stehen die Nationalstaaten gerade, allen voran Deutschland und seine Steuerzahler. Ihnen wird die Kontrolle über die eigenen Staatsfinanzen und diesem Parlament das Budgetrecht Zug um Zug entwunden. Und auch für diesen Anschlag auf die Grundprinzipien der demokratischen Ordnung, für diesen Anschlag auf das parlamentarische Budgetrecht und der Rechtsstaatlichkeit tragen Sie die Verantwortung. Und das ist ein weiterer düsterer Meilenstein in der langen Serie der historischen Fehlentscheidungen Ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft. Bedenkenlos missbrauchen Sie die Corona-Krise, um diesen Souveränitätstransfer an die EU zu bemänteln, den staatlichen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft auszuweiten und den Übergang zu einer gelenkten Klimaschutzplanwirtschaft zu forcieren, auf Kosten der Energiewirtschaft, auf Kosten der Automobilbranche, der Investitionsgüterindustrie, also dort, wo die meisten Arbeitsplätze sind. Ihre Corona-Politik ist Ihr gröbster Fehler der letzten Zeit. Und deswegen klammern Sie sich auch so verbissen daran fest und verweigern leider jeden Erkenntnisfortschritt. Unsere europäischen Nachbarn suchen längst den Weg zurück zur Normalität. Und die deutsche Corona-Politik starrt weiter verklemmt auf Inzidenzwerte und schürt Panik für den Herbst mit der Beschwörung finsterer Bedrohungsszenarien zur sogenannten Delta-Variante. Dabei muss doch eins festgehalten werden. Ihr Lockdown- und Notstandsregime hat für die Gesundheit und Sicherheit keine messbaren Vorteile gegenüber alternativen Handlungsoptionen gebracht. Aber sie hat gigantische Kollateralschäden in Wirtschaft und Gesellschaft angerichtet, Mittelstand und Mittelschicht schwer geschädigt, Existenzen ruiniert, Kinder und Senioren leiden lassen und eine ganze Schülergeneration um ihre Bildungschancen gebracht. Ihre Politik hat mit Panikmache und apodiktischem Schwarz-Weiß-Denken das Land tief gespalten, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert und die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger in bislang nie dagewesener Dimension zur Disposition gestellt. Die Begründungen für diese Politik fallen wie die Dominosteine. Pauschale Grundrechtseinschränkungen und Dauerlockdowns sind nicht nur verfassungswidrig, Sie bringen auch nichts. Und die Liste der Beispiele von Ländern, die ohne solche drastischen Eingriffe besser durch die Krise gekommen sind, wird stetig länger, von Schweden, der Schweiz bis zu einer Reihe von US-Bundesstaaten. Distanzunterricht bei monatelang geschlossenen Schulen ist wirkungslos. Er wirft Schüler zurück wie ewige Sommerferien. Den von Ihnen als Generalargument beschworenen Bettennotstand in den Kliniken hat es offenkundig auch nicht gegeben. Das Gesundheitssystem war zu keinem Zeitpunkt bedroht. Die gemeldeten Bettenzahlen waren von Subventionsfehlanreizen des Bundesrechnungshofs. Lesen Sie den. Von Subventionsfehlanreizen ermuntert, vielfach manipuliert, steht im Bericht des Bundesrechnungshofes. PCR-Tests sind als Mittel zur Massenerkennung des Infektionsgeschehens nicht geeignet. Jeder zweite positiv Getestete war gar nicht infektiös. Auch das sind die Fakten. Abrechnungsbetrug bei Schnelltests und dubiose Maskendeals zeigen vor allem eins. Wo staatlicher Dirigismus freien Lauf hat, sind Misswirtschaft, Verschwendung und Korruption niemals weit. Und die Milliarden, die hier vergeudet wurden, wären in einer Reform der Klinikfinanzierung weitaus besser angelegt gewesen. Das muss man auch mal sagen. Und dieser Irrweg darf sich im Herbst, wenn sich die Virusaktivität saisonal wieder verstärken wird, nicht noch einmal wiederholen. Deutschland muss zurückkehren zu einer Politik von Vernunft und Augenmaß, von bürgerlicher Eigenverantwortung statt Staatseinmischung. Und vor allem brauchen wir eins, wir brauchen eine andere Regierung. Ich bedanke mich herzlich.
Nächster Redner ist der Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, wir diskutieren in diesem Bundestag wahrscheinlich heute das letzte Mal in größerer Runde über die Europapolitik. Und das ist für mich ein besonderer Anlass, auch einmal eine Botschaft loszuwerden. Ich möchte mich bei der Bundeskanzlerin für die Zusammenarbeit in der Europapolitik in den letzten 4 Jahren bedanken. Wir haben viele Fortschritte für Europa erreicht. Das ist nicht selbstverständlich gewesen. Und ich glaube, das ist gut für Deutschland und für Europa. Erinnern wir uns, es hat große, große Auseinandersetzungen in Europa gegeben in der Folge der Finanzkrise, die durch den Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers losgegangen ist. Und eine große Schuldenkrise hat viele Länder Europas bedroht. Es hat große, große Schwierigkeiten gegeben bei einer gemeinsamen Antwort Europas auf die Herausforderung, als viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind und es so schwer war, einen gemeinsamen Weg in der Auseinandersetzung mit dieser Situation zu formulieren. Aber in dieser Krise, in der Corona-Pandemie und in der Antwort hat Europa nach anfänglichen Ruppeln es geschafft, eine gemeinsame Antwort zu finden. Und das ist richtig so. Die Entscheidungen, die im letzten Jahr getroffen worden sind und die jetzt praktisch vom Zug zu Ende gebracht werden, die Entscheidungen haben möglich gemacht, dass Europa auf diese Krise ökonomisch gemeinsam reagiert. Wir haben einen Paradigmenwechsel organisiert, der tatsächlich dazu beitragen wird, dass Europa stärker und souveräner wird. Genau das, was wichtig ist für unsere gemeinsame Zukunft. Europa bekämpft die Krise gemeinsam, und wir spüren die Folgen jetzt schon. Alles, was wir jetzt, wo die Pandemie so allmählich sich verflüchtigt, wir immer noch vorsichtig sein müssen, aber doch feststellen können, dass wir eine Situation erreichen, in der dieser Sommer anders wird und in der immer mehr Bürgerinnen und Bürger geimpft sind. Alles, was dabei rausgekommen ist, ist ein Aufschwung, den wir in Deutschland und Europa haben. Ein Aufschwung, der wahrscheinlich größer sein wird, als wir ihn heute vorausberechnen können. Und das ist das Ergebnis der gemeinsamen Krisenbekämpfung. Applaus Europa wird gemeinsam handeln, indem die Europäische Union Kredite aufnimmt. Keine selbstverständliche Entscheidung. Was für aufgeregte Debatten sind zu diesem Thema in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa geführt worden und auch hierzulande. Und wie wenig aufgeregt waren diese Debatten in dem letzten und in diesem Jahr. Da hat es einen gemeinsamen Erkenntnisfortschritt gegeben, der lautet, in einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern, in einer Welt, die geprägt sein wird von vielen starken wirtschaftlichen Mächten, den USA selbstverständlich, China, vielen aufstrebenden Nationen Asiens und manchen anderen. In dieser Welt wird es nicht möglich sein, dass jedes europäische Land für sich alleine zurechtkommt. Wir werden es nur miteinander, und deshalb brauchen wir auch starke Instrumente, um gemeinsam handeln zu können. Die Kreditaufnahme der Union hat begonnen. Und sie hat auch Erfolg gehabt. Sie ist gut, hat gut funktioniert. Sie wird uns in die Lage versetzen, wenn jetzt Stück für Stück die Aufbauprogramme der verschiedenen Länder akzeptiert und genehmigt werden von der Kommission und von dem Rat, dass dann der Fortschritt beginnt bei der Digitalisierung, bei der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels. Und das ist gut für die Modernisierung der Europäischen Union. Für mich ist aber damit auch verbunden, dass wir nicht nur das erste Mal diese Kreditaufnahme haben, sondern dass wir zwei Entscheidungen damit verbunden haben, die mindestens genauso wichtig sind, nämlich, dass die aufgenommenen Kredite auch zurückgezahlt werden und dass es eigene Einnahmen der Europäischen Union geben soll, um diese Kreditaufnahme zurückzuführen. Zwei Entscheidungen für eine stärkere Souveränität Europas, genau das, was wir brauchen. Und deshalb kann es auch aus dieser Corona-Pandemie und angesichts der Tagesordnung, die da jetzt für uns alle besprochen wird, kann es angesichts dieser Tatsache nur eine Konsequenz aus allem geben. Wir müssen verstehen, dass Europa nur stärker wird, wenn wir es politisch begreifen, wenn dort mehr Politik gemacht wird. Europa ist nicht nur ein Binnenmarkt, den wir vollenden. Europa ist politisch. Europa muss politische Fragen lösen, wie zum Beispiel die Frage, wie wir umgehen mit den Herausforderungen der Migration. Das ist ein Thema dieses Gipfels. Aber auch mit der Frage, wie wir eine neue europäische Ostpolitik entwickeln, die auch möglich macht, dass wir auf diesem Kontinent, insbesondere auch mit Russland, eine gemeinsame Perspektive gemeinsamer Sicherheit entwickeln können. Beides große Themen für die Zukunft. Und für mich geht es auch darum, dass wir begreifen, dass wir in der Europäischen Union zusammengekommen sind, weil wir auch gemeinsame Überzeugungen und Werte haben. Das ist nicht nur ein Zweckbündnis und schon gar nicht nur wegen der Wirtschaft und des Binnenmarktes. Wir haben auch etwas, das uns gemeinsam trägt, nämlich Überzeugung über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich will in diesen Tagen ganz ausdrücklich sagen, wir sind auch zusammengekommen, weil wir uns dazu bekennen, dass wir liberale Demokratien sind. Das ist das, was uns auszeichnet. Europa ist ein Bündnis offener Gesellschaften. Die Welt ist nicht einfach, und sie wird vermutlich auch nicht leicht friedlicher. Und in der Welt gibt es Regierungen, mit denen wir nichts gemein haben, aber vieles, wo wir vieles unterschiedlich sehen. Mit denen müssen wir uns auch streiten, wenn es darum geht, wie wir gemeinsame Sicherheit in der Welt schaffen können. In der Europäischen Union gibt es einen Unterschied, und der ist wichtig. Wir haben uns verständigt, was uns miteinander zusammenführt, an Rechtsstaatlichkeit, an Schutz von Minderheiten, an Offenheit. Und dieses Bekenntnis zur liberalen Demokratie ist deshalb auch immer ein Streitpunkt untereinander. Und das sage ich ausdrücklich, das gilt auch insbesondere, wenn es um die Rechte zum Beispiel von Schwulen und Lesben geht. Wir müssen da dann auch in Europa miteinander stark und deutlich diskutieren. Rechte sind etwas, was zur Demokratie dazugehört. Und wir müssen klar sein und unmissverständlich. Schönen Dank.
Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der FDP-Fraktion, Christian Lindner.
Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, heute haben Sie die voraussichtlich letzte Regierungserklärung zu einem Europäischen Rat abgegeben. Historiker werden dereinst bewerten, was in Ihrer Kanzlerschaft erreicht wurde und was versäumt wurde. Aber eines kann man heute sagen. Sie haben in den vergangenen 16 Jahren Ihre Kraft und Ihre intellektuellen Gaben stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Und damit haben Sie sich große Verdienste erworben. Die Rednerin der AfD hat über Fehlentscheidungen gesprochen. Eine wesentliche Fehlentscheidung hat sie aber vergessen, nämlich die Fehlentscheidung des AfD-Bundesparteitags, dass Deutschland aus der Europäischen Union austreten soll. Konsequenterweise, Frau Dr. Weidel, konsequenterweise hätten Sie dann hier auf Ihre Rede auch gleich verzichten können. Es hätte Ihnen niemand zum Vorwurf gemacht. Für uns ist klar, wie Hans-Dietrich Genscher gesagt hat, Europa ist unsere Zukunft, wir haben keine andere. Dessen müssen wir uns als Parteien des demokratischen Zentrums hier gewiss nicht vergewissern. Diese Debatte hier hat aber einen anderen Charakter, wie die Redeliste zeigt. Es ist keine Debatte, die die Gegenwart oder die Vergangenheit bewertet, sondern beispielsweise ja auch gerade der Beitrag des Bundesfinanzministers weist nach vorne, denn er hat hier gesprochen als Kandidat für die Kanzlerschaft. Deshalb wird man Frau Baerbock, Herrn Laschet und Herrn Scholz auch hier in dieser Debatte daran messen müssen, was sie für die Zukunft konzeptionell sagen. Herr Scholz, der zentrale und wesentliche Punkt Ihrer Rede war doch, das Schuldenmachen zur neuen Staatsphilosophie zu verklären. Next Generation EU ist eine Antwort auf die Krise, auf diese Pandemie gewesen. Dass jetzt es eine Konditionalität gibt bei der Auszahlung der Mittel, das verdankt sich nicht der deutschen Bundesregierung. Das verdankt sich beispielsweise Herrn Rütte und Herrn Kurz. Bei der Bewertung der Konditionalität ist es beklagenswert, dass Italien mit 44 Reformvorschlägen aufwarten kann, Deutschland aber nur mit 14. Da haben Sie die Latte gerissen. Nun stellt sich nach vorne hin die Frage, wie wird das zukünftig sein? Dieses Next Generation EU war von Frau Merkel und Ihnen, Herrn Scholz, zusammen mit der französischen Regierung und Herrn Macron geplant gewesen. Von Rückzahlung war dort keine Rede. Von Reformvorhaben war dort keine Rede. Erst durch die Intervention der sparsamen Vier kam es zu dieser anderen, im Übrigen richtigen Anlage. Nun stellt sich die Frage an Armin Laschet, wenn er den Anspruch auf die Kanzlerschaft erhebt. Wo wird Deutschland zukünftig stehen? Werden wir Vertreter einer eher mediterran geprägten Fiskalpolitik in Europa sein? Oder wird Deutschland wieder Anwalt von Stabilität und Marktwirtschaft in Europa sein? Diese Frage stellt sich. Diese Frage stellt sich. Jeder kann sie für sich beantworten, aber sie muss beantwortet werden. Für uns ist klar, Staatsschulden sind eine Gefahr für die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion. Die Krise von vor 10 Jahren ist noch nicht überwunden. Die Europäische Zentralbank ist bisher nicht in den Normalmodus zurückgekommen. Inflationsgefahren drohen. Und deshalb muss klar sein, finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist ein Garant für Stabilität und für Solidität. Die zweite Frage, die sich stellt, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es angesprochen, wie halten wir es zukünftig mit der Migrationspolitik? Die Probleme und Konflikte des Jahres 2015 sind bedauerlicherweise sehr weitgehend ungelöst. Das bezeugt die Tatsache, dass es neue Verabredungen mit der Türkei geben muss, die sich allerdings inzwischen nun wirklich augenscheinlich in eine autoritäre Präsidialdiktatur gewandt hat. Horst Seehofer hat tatsächlich richtige Initiativen versucht zu ergreifen bei der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, aber zu einem grundlegenden Beschluss zur Verteilung und Rückführung von Flüchtlingen ist es nicht gekommen. Es fehlt ein Verteilmechanismus, der fair ist. Es gibt immer noch verheerende Zustände in den Lagern, die niemand mit humanitärem Anspruch tolerieren kann. Wir haben immer noch keine Konzepte für gelingende Rückführungen. Wir haben immer noch keinen Schutz unserer Außengrenzen. Und hier stellt sich nun die Frage, wie wir zukünftig darauf reagieren. Es wird insbesondere Frau Baerbock zu beantworten haben. Es waren die Grünen, die über Jahre etwa die Erklärung, einzelne Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu entscheiden, blockiert haben. Wie würde das eine Bundeskanzlerin Baerbock machen? Sie versuchen ja mit ihrer Kampagne erkennbar von links in die politische Mitte zu zielen. Also müssen Sie aber auch eine Politik der politischen Mitte machen. Und da gilt, die Kontrolle des Zugangs zu einer Gesellschaft ist die Voraussetzung für soziale Stabilität und für jede öffentliche Ordnung. Und wir müssen uns dem Klimaschutz freilich widmen. Eine große gemeinsame Aufgabe. Die Bundesregierung hat gerade ein Klimapaket beschlossen. Dieses Klimapaket verschärft die Ziele für Deutschland. Zu einer Zeit, als die neue Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union, die sich aus dem 55-Prozent-Ziel ergibt, noch gar nicht beschlossen ist. Einseitig setzt sich Deutschland Ziele, ohne sie europäisch abzustimmen, mit dem Ergebnis, dass wir es uns schwerer machen, aber für das Weltklima im Zweifel gar nichts erreichen. Und hier stellt sich die Frage, wird Deutschland das zukünftig weiter fortsetzen? Gerade in der Klimapolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt, wir brauchen mehr europäische Gemeinsamkeit und weniger nationale Alleingänge. Und Herr Scholz, dazu hätte ich insbesondere mir von Ihnen Aussagen gewünscht, denn Ihr Anspruch als Sozialdemokratie war es ja immer, auch die Interessen der hochqualifizierten, leistungsorientierten Belegschaften der Industrie zu vertreten. Und dort müsste die Sozialdemokratie doch uns zur Kenntnis geben, ob sie auch zukünftig daran festhält, zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie ohne Beitrag für den Klimaschutz einseitig schlechter zu stellen, indem etwa die synthetischen Kraftstoffe, die im Wahlprogramm der CDU auftauchen, nicht auf die Flottengrenzwerte der Automobilindustrie angerechnet werden. Frau Baerbock hat deutlich gesagt, sie nimmt 200.000 abgebaute Arbeitsplätze in der Automobilindustrie hin. Sie auch? Darauf hätten wir eine Antwort gewünscht. Genauso die Frage, ob die veränderte und verschärfte Regulatorik für die Chemieindustrie eine Zustimmung des Bundeskanzlers Olaf Scholz erfahren würde. Wir hätten uns gewünscht, von Ihnen zu erfahren, ob es mit einem Bundeskanzler Scholz eine neue Balance gibt zwischen einerseits den notwendigen ökologischen Veränderungen und Investitionen und andererseits den berechtigten wirtschaftlichen Interessen der deutschen Industrie und ihrer Beschäftigten. Dazu haben wir nichts gehört. Was wir wollen, einen europäischen CO2-Erlaubnisscheinhandel. Wir wollen das Instrument des CO2-Markts auf Deutschland und Europa ausweiten, sektorübergreifend, weil wir dadurch nämlich eine Antwort geben, auf die die Welt wartet, nämlich dass Europa als Technologieführer die Innovationen entwickelt, die nicht nur bei uns CO2 einsparen, sondern die einen segensreichen Beitrag zu einer Menschheitsaufgabe leisten können.
Jetzt hat das Wort der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet.
Herr Präsident, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, heute ist der 24. Juni und an diesem Tag begann die Blockade Berlins. Das war der Angriff auf die freie Welt. Land- und Wasserverbindungen wurden hier aus dieser Stadt ausgehend unterbrochen. Und der Versuch, den Menschen ihre Freiheit zu nehmen, ist am Ende gescheitert, weil die Luftbrücke, der Inbegriff der ausgestreckten Hand der USA, Großbritanniens, Frankreichs und weiterer Länder war. Und er hat gezeigt, symbolisch, exemplarisch, für eine ganze Generation auch als Lebensgefühl, wenn liberale Demokratien zusammenarbeiten, haben Teilung und Konfrontation keine Chance. und Freundschaften und Bündnisse mit anderen Demokratien sind die Grundlage des Wohlstands und der Erfolg unseres Landes. Und das gilt vor allem für Europa. Zum einen deshalb, weil wir in einem Europa der 27 leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger sind als alleine. Ich glaube auch an die Stärke der europäischen Idee. Das eigentliche Herz Europas ist doch nicht Effizienz, sondern ist die Idee der Freiheit und der Menschenwürde, weshalb man sich zusammengeschlossen hat. Und diese Idee verbindet uns. Und deshalb muss dieses Europa nicht mit unbarmherziger Kühle und Härte, nicht technokratisch, sondern in einem Rahmen verantworteter Freiheit agieren. Wir brauchen Europa mehr als je zuvor. Wir stehen an einem Epochenwechsel. Und das haben wir gerade in der Pandemie noch mal sehr genau gemerkt. Wir sehen die große wirtschaftliche Dynamik in Asien. Wir sehen China. Wir sehen, das internationale Machtgefüge verändert sich. Dazu ist eben, und das ist bei Ihnen noch nicht angekommen, der Nationalstaat alleine zu schwach, um in dieser Welt zu bestehen. Alleine deshalb brauchen wir Europa. Der Klimawandel kommt hinzu als Herausforderung unserer Generation. Er ist nur in einer globalen Welt gemeinsam zu schaffen mit europäischen Anstrengungen. Und die Völkerrechtsbrüche in Europa, die Cyberangriffe auch auf den Deutschen Bundestag sind nur bewältigbar. Es wird ja den Gipfel auch betreffen, das Verhältnis zu unseren Nachbarn, sind nur lösbar, wenn nicht 27 Nationalstaaten möglichst noch gegeneinander paktieren, tricksen, sondern wenn mit einer Stimme Europa spricht und sagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Hier ist die europäische Position, die dem entgegengestellt wird. Denn wir haben das doch erlebt während der Pandemie. Eine solch simple Stoffmaske, wenige Cent wert, war plötzlich nicht mehr verfügbar. In unseren Operationssälen konnte nicht mehr operiert werden, weil die simpelsten Dinge fehlten, weil wir abhängig waren von einer fremden Macht. Und deshalb ist es richtig, dass der Gipfel heute sagt, wie können wir autark werden? Wie können wir unsere Daseinsvorsorge selbst sicherstellen? Wie können wir Impfstoffe herstellen, damit wir in dieser Welt bestehen können? Das wird Ihnen vielleicht gefallen. Stellen Sie sich doch mal eine Welt vor, in der es nur chinesische und russische Impfstoffe geben würde. Wie würde das die geopolitische Situation verändern? Ich bin froh, dass wir in Europa Impfstoffe entwickelt haben und dass wir selbst in der Lage sind, die Welt zu versorgen mit dem, was Wissenschaftler und Forscher in Europa entwickelt haben. Das ist der Unterschied, dieses Selbstbewusstsein, was wir brauchen. Und deshalb ist eine Partei, die Deutschland aus der Europäischen Union herausführen will, sie schaden deutschen Interessen. Das ist das, was Ihre Politik bewirkt und was Sie anstellen mit Ihrem Gebrülle. Deshalb waren die letzten Tage gute Tage, weil die Vereinigten Staaten zurückkehren zu multilateralen Lösungen. Weil die Vereinigten Staaten Europa sagen, wir als liberale Demokratien wollen in dieser Welt gemeinsam agieren. Und jetzt müssen wir Europäer aber auch in der Lage sein, selbst unsere Stärke zu entwickeln, selbst so stark werden, dass wir da handlungsfähig sind. Das sind wir nicht in allem. Es ist eine große Leistung gewesen, den Wiederaufbaufonds Europas mit 750 Milliarden zu starten. Ein Systembruch. Zum ersten Mal nimmt Europa gemeinsame Anleihen auf, um eine große Aufgabe zu bewältigen. Aber auch hier die Erkenntnis, Deutschland wird nur stark, wenn der Binnenmarkt wieder funktioniert, wenn die anderen auch stark sind. Und da, Christian Lindner, bin ich nicht sicher, ob ein Europa unter Führung der Vier, die lange sich gesträubt haben, die lange den Taschenrechner als Konzept hatten und nicht die europäische Vision, ob dieses Europa in dieser Lage da in guten Händen gewesen wäre. Es ist gut, dass Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron vorangegangen sind und am Ende die anderen auch überzeugt haben. Und das ist besser, als wenn die vier vorangegangen wären und die anderen den vier gefolgt wären. Das war der richtige Weg, und das ist der Weg, den wir auch in der Zukunft brauchen. Und mediterrane Finanzpolitik ist nun keine finanzpolitische Kategorie. Es hilft dem Kontinent nicht, mit solchen Kategorien und Adjektiven europäische Finanzpolitik zu bezeichnen. Ein zweites, ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen eine umfassende Digital- und Datenunion. Das ist nicht nur die Besteuerung von Unternehmern, Herr Bundesfinanzminister, das ist ein wichtiger Schritt, den man da erreicht hat. Aber wir müssen auch das beste Umfeld für die Unternehmen schaffen, dass der nächste digitale Champion aus Europa kommt. Und diese Anstrengung, Wettbewerbsfähigkeit, wie sie die Lissabon-Strategie einmal benannt hat, wieder zum Maßstab europäischer Politik zu machen, das ist etwas, was ein wenig zu kurz gekommen ist und wo wir wieder anknüpfen müssen, auch in den europäischen Prozessen. Und die Blockade in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik muss ein Ende finden. Auch da schätze ich es als wichtig ein, dass sich der Europäische Rat heute mit Russland, mit der Türkei beschäftigt, dass das Migrationsabkommen mit der Türkei verlängert wird, dass man diesen Weg geht, auch mit denen, die unsere Nachbarn sind, rund um das Mittelmeer, gemeinsame Lösungen zu finden. Aber da brauchen wir auch mehr Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir brauchen flexible Koalitionen der Gestaltungswilligen, sonst bleiben wir nur auf der Zuschauertribüne. Und ich sage mal, das hat immer zwei Seiten. Bei dem ersten Satz, ja, wir brauchen mehr Europa, mehr Außen- und Sicherheitspolitik, werden viele bei SPD und Grünen sagen, ja, stimmt, mehr Europa, weniger Nationalstaat. Wenn man dann aber europäisch etwas verabredet, ein Sicherheitsprojekt macht, die Idee einer europäischen Drohne und keiner nationalen Drohne entwickelt oder was auch immer, dann darf man danach nicht im Klein-Klein der Innenpolitik wieder sagen, aber dieses und jenes wollen wir jetzt doch nicht. Wenn Europa, dann gemeinsam Verantwortung übernehmen und dann auch das durchtragen, wenn es nötig ist. Und lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Die Frau Bundeskanzlerin hat erwähnt, dass man heute auch Konsequenzen für den Binnenraum und für das Schengen-System erörtern will auf dem Europäischen Rat. Und exakt bei dem Beispiel haben wir erlebt, dass immer noch, wenn Krise kommt, wenn eine neue Situation da ist, der alte nationalstaatliche Reflex da ist. Man glaubte ernsthaft, man könne ein Virus bekämpfen mit dem Schließen von Grenzen, mit Schlagbäumen, mit Zollbeamten und hat an den Grenzen, wo das geschehen ist, plötzlich bei den Menschen gemerkt, dass sie längst weiter waren, dass sie nicht verstanden, warum man nicht in Straßburg nach Kehl über die Europabrücke fahren darf, wenn man einen guten Grund dafür hat. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Es war nicht nur Herr Söder, es war auch Herr Kretschmann und es waren ein paar mehr. Wir haben alle gelernt aus dieser ersten Situation. Wir haben gelernt. Die nordrhein-westfälisch, niederländisch und belgische Grenze war übrigens die ganze Zeit offen. Wir haben gekämpft dafür, dass diese Grenze offen bleibt und haben dann den Mechanismus entwickelt, mit dem Partner jenseits der Grenze gemeinsam in einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe uns zu informieren, dreimal die Woche zu tagen, die Gesundheitsämter, alle, die dafür verantwortlich sind, um gemeinsam auf die Krise zu reagieren. In der zweiten und dritten Welle war das Konsens. Und das muss eine Lehre sein. Wir dürfen diesen Binnenmarkt nicht wieder durch Grenzschließungen zerstören. Der Gipfel wird sich damit beschäftigen, wie der Binnenmarkt wieder konsequent hergestellt wird. Und deshalb ist das nicht nur ein politischer Prozess. Es ist nicht nur ein politischer Prozess, es ist eine Lebenseinstellung. Weder von einem tödlichen Virus noch von antieuropäischer Häme und Skepsis und erst recht nicht von Populisten und Nationalisten lassen wir uns dieses Europa kaputt machen. Das ist die Ansage an Sie und an alle, die das vorhaben.
Jetzt hat das Wort der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke, Dr. Dietmar Bartsch.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, selten so viel Beifall vor einer Rede bekommen. Frau Bundeskanzlerin, nach 16 Jahren ist der anstehende Europäische Rat voraussichtlich Ihr letzter. Wenn ich die Reden gehört habe, muss ich sehr stark das voraussichtlich betonen, denn ich vermute, die Regierungsbildung wird doch noch länger dauern als beim letzten Mal, wenn ich die doch sehr unterschiedlichen Positionen hier gehört habe. Die Europäische Union, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ist mit dem Ende ihrer Amtszeit in keinem guten Zustand. Denn was ist denn der Maßstab? Der Maßstab ist, was die Menschen in den europäischen Ländern nicht nur darüber denken, sondern wie ihre Situation ist. Und da sagen alle Befragungen, nicht die Linke, dass wir in einer sehr problematischen Situation sind. Und wenn ich daran erinnern darf, was zu Beginn der Pandemie heute vor einem Jahr los war, hat eben sogar Armin Laschet darüber gesprochen, Grenzen wurden zugemacht und Ähnliches. Da hat man gesehen, wie gefährlich die Situation ist. Und ehrlich gesagt, das gemeinsam, das mag sich ja danach entwickelt haben, aber da haben wir die riesengroße Gefahr gesehen, der unendlich vielen Alleingänge. Und ich will, da Sie zu den Impfstoffen eine Bemerkung gemacht haben, auch noch mal etwas dazu sagen. Also es ist ja sehr gut, dass es jetzt vereinbart werden soll, 2,3 Milliarden Dosen, das ist völlig in Ordnung. Aber Sie haben sich noch mal ausdrücklich dagegen ausgesprochen, dass die Patente freigegeben werden sollen. Ich will noch mal deutlich sagen, niemand hier im Deutschen Bundestag fordert, dass Patente allgemein und grundsätzlich freigegeben werden, weil dann Forschung behindert wird. Das ist überhaupt nicht die Position. Aber wenn eine Krise ist und es geht um Leben und Tod, dann muss man besondere Entscheidungen treffen. Und deshalb ist die Forderung all derjenigen richtig, die gesagt haben, die Patente freizugeben. Frau Bundeskanzlerin, im letzten Jahr hatten Sie die europäische Ratspräsidentschaft. Und Sie haben damals gesagt, die höchste Priorität der deutschen Ratspräsidentschaft ist es, dass Europa geeint und gestärkt aus der Krise kommt. Aber wir wollen Europa nicht nur kurzfristig stabilisieren, das wäre zu wenig. Wir wollen auch ein Europa, das Hoffnung macht. Wir wollen ein Europa, das zukunftsfähig ist. Wir wollen einen Aufbruch für Europa. Und ich kann dem nur voll inhaltlich zustimmen. Armin Laschet hat gesagt, Europa mehr denn je. Aber ehrlich gesagt, diesen Anspruch, den Sie formuliert haben, den haben Sie nicht eingelöst. Europa ist in keiner Phase des Aufbruchs, sondern Europa taumelt im Kern wie ein angeschlagener Boxer vor dem K.O. von einer Ecke in die andere. Und vor allen Dingen vor dem K.O. stehen die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger der EU ebenfalls vielfach. Es geht um ein Europa der Menschen. Das muss doch der Kern sein. Die müssen unser Maßstab sein. Und wenn wir uns da die Situation anschauen, ist sie eben eine schlechtere. Ich meine, wir erinnern uns doch an die Finanzkrise. Hier ist auch heute mehrfach darüber gesprochen worden. Und damals war es so, dass die Verkäuferin, die Polizisten, der Paketbote, die Altenpflegerin, die haben letztlich das, was Banken verursacht haben, bezahlt mit Steuermitteln. Und das können wir doch nicht akzeptieren. Und wir sehen doch bei den Schulen, was denn dabei rausgekommen ist, welche Defizite wir haben. Und wie wird das diesmal sein? Ich hätte mir gewünscht, dass endlich mal und dass Deutschland dazu initiativ geworden wäre, diejenigen, die Profiteure der Krise sind, die Milliardäre und Multimillionäre in ganz Europa einen Beitrag leisten zur Finanzierung, eine europaweite Vermögensabgabe für diese Leute. Das wäre mal eine deutsche Initiative gewesen, meine Damen und Herren. Aber die EU hat doch in all den Jahren, und ich will das wirklich noch mal einmal aufzählen, die hat doch vor allen Dingen gegen ein soziales Europa gearbeitet. Seit 2011 hat die EU-Kommission 63 Mal zu Kürzungen im Gesundheitswesen und zur Privatisierung von Krankenhäusern aufgerufen. 50 Mal hat die Regierung zu Maßnahmen aufgerufen, um steigende Löhne zu unterbinden. 38 Mal wurden Anweisungen zur Reduzierung des Kündigungsschutzes gegeben. Frankreich wurde aufgefordert, die Renten zu kürzen. Das ist die Realität. Und deshalb ist die Europäische Union tief gespalten. Das ist die reale Situation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wer ein soziales und bürgernahes Europa verhindert, nimmt den Menschen Sicherheit und Kontrolle über ihr Leben, und der zerstört vor allen Dingen Vertrauen in Politik und in Europa. Es ist doch ein Treppenwitz, dass ausgerechnet der neoliberale Boris Johnson auf diesem Nährboden mit dem Slogan Take Back Control aus der EU Großbritannien geführt hat. Das ist doch wirklich ein Treppenwitz. Diese Kampagne war schmierig und voller Lügen. Aber das Problem ist doch, er hat an ein Gefühl der Menschen angeschlossen, dass dieses Europa kalt und teuer ist. Und da das real ist, hat das funktioniert. Das muss uns doch allen zu denken geben. Das ist doch nicht nur ein kleines Problem in Großbritannien. Das ist ein europäisches Problem, wo wir gemeinsam etwas tun müssen, dass die Menschen eben nicht sagen, diese Europäische Union ist kalt und da wird nur an Geld gedacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Olaf Scholz hat gesagt, dieses Europa muss politischer werden, sehr richtig. Ja, die Maßstäbe Menschenwürde, Rechtsstaat, die müssen ganz oben stehen, ohne jede Frage. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa befindet sich doch gerade in diesem Punkt in einer enorm schweren Krise. Seit 2015 ist es zu keinem Zeitpunkt gelungen, eine europäische Flüchtlingspolitik auf den Weg zu bringen, die Humanität großschreibt, die Menschenrechte uneingeschränkt achtet und die die Lasten gerecht verteilt. Jede Woche ertrinken Menschen im Mittelmeer, werden in libyschen Lagern Menschen gequält und erniedrigt. Die europäische Moral befindet sich in einem Schraubstock zwischen der libyschen Küstenwache und dem türkischen Despoten Erdogan. Das ist die Wahrheit, und das ist eine europäische Bankrotterklärung, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben sicherlich noch mehr schlaflose Nächte in Brüssel verbracht als mit den Ministerpräsidenten unseres Landes in der Corona-Krise. Und es ist wirklich so, manch Vorwurf, der Ihnen gemacht worden ist, geht wirklich nicht auf Ihr Konto. Und Sie haben vielfach Schlimmeres verhindert. Das ist die Wahrheit. Aber ich glaube, das ist letztlich für die Ambitionen, die wir mit Europa haben sollten, zu wenig. Herzlichen Dank.
Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, da das aller Wahrscheinlichkeit Ihre letzte große europapolitische Rede hier im Bundestag gewesen ist, möchte ich an dieser Stelle sagen, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land sind dankbar dafür, dass sie in Krisensituationen in den letzten 16 Jahren dieses Europa zusammengehalten haben, gerade auch gegen große Widerstände aus ihrer eigenen Fraktion und vor allen Dingen von ihrer Schwesterpartei. Aber es reicht eben nicht mehr, Europa immer nur kurzfristig bei externen Schocks zu stabilisieren. In diesem Jahrzehnt geht es darum, Europas Versprechen zu erneuern, einen klimagerechten Wohlstand in Europa zu schaffen. Und klimagerechter Wohlstand bedeutet, unsere Chance, die wir jetzt haben, unseren Wirtschaftsraum, der größte gemeinsame Wirtschaftsraum weltweit ist, so zu modernisieren, dass wir auf den Märkten der Zukunft klimaneutral eine Chance haben. Und warum? Weil das kein Selbstzweck ist, sondern weil das die Grundlage dafür ist, die Stärke Europas, das soziale Versprechen, die Daseinsvorsorge für alle im 21. Jahrhundert zu sichern. Und das ist der Kitt. Der soziale Kitt, der Freiheitskitt, der Europa zusammenhält, gerade im Wettstreit mit autoritären Regimen. Damit verteidigen wir unsere liberale Demokratie. Und blicke ich auf die Tagesordnung für diesen Europäischen Rat und höre ich vor allen Dingen meine Vorredner hier an dieser Stelle, dann wiederholt sich doch Bekanntes. Die richtigen Themen werden angesprochen. Doch die nötigen Antworten für einen wirklich europäischen Aufbruch, die sucht man vergebens. Wo ist das Versprechen an die 450 Millionen Europäerinnen und Europäer, es nach dieser Pandemie wirklich besser zu machen und nicht nur zu versprechen? Europa hat mit dem Green Deal einen guten Plan vorgelegt. Aber diesem Green Deal fehlt der pulsierende Herzschlag, ihn auch mit Leben zu füllen, weil die größte Regierung dieses Europas das blockiert. Und mit Pathos und mit Analyse allein, sorry, aber damit erneuern wir Europas Versprechen nicht. Die Biden-Regierung hat das erkannt. Sie investiert jetzt aus der Krise heraus 1,9 Billionen Dollar für Energiewende, für Infrastruktur, um es in Zukunft besser zu machen. China tut das aus anderen Motiven. Und nichtsdestotrotz ist mittlerweile Weltmeister bei den erneuerbaren Energien. Und wir in Deutschland, Sie feiern sich hier ja gerade alle ab für den Recovery-Plan. Dieser Recovery-Plan stellt Deutschland 25 Milliarden Euro roundabout zur Verfügung. Und Sie brüsten sich damit, wer war jetzt der Erste, der danach gerufen hat? Ich weiß ganz genau, seit 2015 haben Sie hier die Wirtschafts- und Währungsunion blockiert. Und auch das ist Europa in der Pandemie auf die Füße gefallen. Und was machen Sie jetzt? Als Sie endlich erkannt haben, dass es richtig ist, in Europas Zukunft zu investieren, dann schauen wir uns das mal genau an. Es geht ja hier schließlich um den Europäischen Rat und den Recovery Plan und nicht um Bewerbungsreden. Dann muss man feststellen, dass in diesem deutschen Anteil eigentlich vereinbart waren. Das waren die Regeln der Europäer, die gemeinsam beschlossen wurden, auch dem Europäischen Rat beim letzten Mal. Mindestens 37% der Gelder für Klimaschutz und 20% der Gelder für Digitalisierung, da haben wir in Deutschland ziemlichen Nachholbedarf, einzusetzen. Und was machen Sie? Schauen Sie sich das mal genau an. 80% der Maßnahmen für den deutschen Wiederaufbauteil waren bereits vorher Bestandteil des deutschen Konjunkturprogramms. Das ist nichts Neues, sondern das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und damit schaffen wir keine Zukunft. Damit schaffen wir keinen Klimaschutz und auch keine Digitalisierung. Und das haben Institute für Sie nachgerechnet. Das sind ja nicht meine Zahlen. Läppische 1% aus dem Recovery Fund gehen in Deutschland in den Klimaschutz. Und dann wundern Sie sich jetzt in Fernsehtalkshows, oh, wie kann das sein, dass die Next Generation, um die es ja hier eigentlich geht, und das Bundesverfassungsgericht Ihnen plötzlich die Leviten liest? Ich sage es Ihnen, weil Sie nicht nur das Versprechen an die Next Generation in Deutschland, sondern das Versprechen an alle Europäerinnen und Europäer, wir gemeinsam erneuern wir unsere Zukunft, dieses Versprechen bleiben Sie weiter aus. Und das müssen wir ändern. Wir brauchen eine deutsche Bundesregierung, die mit vollem Herzen europäisch, solidarisch und klimaneutral tickt und die dann auch entsprechend handelt und nicht nur bis zur nächsten Landtagswahl denkt, weil ein Cent vielleicht 1% kosten könnte. Wir müssen gemeinsam einen klimaneutralen Kontinent schaffen. Und Europa kann das. Europa hat aus Feinden Freunde gemacht. Europa kann es schaffen, im nächsten Jahrzehnt den klimaneutralen Weg einzuschlagen und zum ersten klimaneutralen Kontinent dieser Welt zu werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle aber auch sehr deutlich sagen, das schaffen wir, indem wir das ganze Versprechen Europas erneuern, auch das Versprechen zu unseren Werten. Und das bedeutet auch, innerhalb Europas eine deutliche Sprache zu finden. Wenn die Menschenrechte, und dazu gehört, egal wen ich liebe, ich habe meine Menschenrechte, in anderen Ländern wie in Ungarn mit Füßen getreten werden. Und dazu gehört auch, wenn Sie jetzt über Flüchtlingspolitik reden, zu sehen, was an der kroatischen Grenze passiert. Da werden kleine Kinder und Familien mit Pushbacks zurückgedrängt. Und das Vertrauen in unsere Demokratie, das Versprechen Europas zu erneuern, das schaffen wir nur, wenn wir auch vertrauen, dass die Kraft unserer Werte größer ist als einfache populistische Sprüche. Und in diesem Sinne sagen wir sehr deutlich, anders als Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union, jetzt ist der Moment. Wir haben ein Fenster of Opportunity. Wir haben 2020 die Midterms in den USA. Wir haben die Präsidentschaftswahlen in den in Frankreich. Nutzen wir dieses gemeinsame Fenster. Wir werden nicht 3 Monate abwarten und dann sagen, wir machen Kassensturz. Wir wollen Europa jetzt erneuern mit unseren europäischen Freunden und Nachbarn zusammen. Denn unsere Zukunft ist Europa. Erneuern wir das Versprechen Europas und zwar jetzt. Machen wir es besser. Das sind wir 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Herzlichen Dank.
Herr Kollege, lassen Sie jeder Fraktion das Recht, so lange zu applaudieren, wie Sie es möchten. Ich weiß, dass es Ihre letzte Rede ist, und dazu erteile ich Ihnen jetzt das Wort. Jetzt hat das Wort der Kollege Christian Schmidt, CDU/CSU.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, aber Frau Baerbock, ich kann Sie von einer Sorge befreien. Eine Bewerbungsrede war das nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Europa ist ein Europa mit Grenzen, die nicht trennen. Mein Europa ist ein Europa vieler, vieler Menschen, vieler Länder. Mein Europa steht für Vielfalt, für Frieden, für Demokratie. Helmut Kohl hat mit Blick auf die europäische und deutsche Geschichte immer gemahnt, vergesst die Kleine nicht. In gewisser Weise ist das die Doktrin unserer Außen- und Europapolitik. Wir pflegen auch und gerade mit den Staaten enge Beziehungen, die nicht im Konzert der Großen mitspielen. Meine Zukunft in Europa spielt sich in Zukunft 2 Flugstunden von hier ab. Keine 1500 Kilometer von hier leben Menschen in einem wunderschönen Teil Europas, die davon träumen, dazu zu gehören, zu Frieden und zu guten Lebenschancen, zu Europa, zu uns. Am 1. August trete ich in Sarajevo das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina an. Ich danke der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung für diese im Kontext der verstärkten Befassung mit der Situation der Länder im Westbalkan entstandene Initiative und der internationalen Gemeinschaft für die Übertragung dieser spannenden, herausfordernden, sicher nicht einfachen Aufgabe. Ich tue das mit dem festen Willen, durch klugen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel aus den Friedensvereinbarungen aus Dayton einen entschiedenen Beitrag dahingehend zu leisten, dass die Narben in der Region nicht wieder aufbrechen. Dazu ist dieses immer noch nötige Amt auch mit seinen exekutiven Möglichkeiten da. Es gewährleistet neben der Unterstützung des Landes auf dem Weg in die EU auch die politische Präsenz der Weltgemeinschaft zuvorderst für die Sicherstellung der territorialen Integrität Bosnien-Herzegowinas. Nach manchen Non-Papers in den letzten Wochen konnte man seine Sorgen darüber haben. Insbesondere unsere Freunde und Partner in Washington haben mit europäischen Staaten und der Weltgemeinschaft in Dayton so in und für Europa gehandelt, wie Präsident Biden das letzte Woche in Brüssel als amerikanische Verpflichtung für die Sicherheit Europas genannt hat. A sacred obligation, eine heilige Verpflichtung. Gut für uns, dass die USA wieder zurück sind. Und wir Europäer werden unseren Beitrag leisten, ob im Baltikum, auf dem Balkan oder wo immer in Europa oder seiner Nachbarschaft. Der Genozid von Srebrenica und andere monströse Kriegsverbrechen müssen im kollektiven Bewusstsein von uns allen, von uns Europäern als Mahnung gewärtigt bleiben. Nicht nur wegen dieser schlimmen Erfahrungen dürfen wir den Westbalkan, diese Schlüsselregion Europas, unseren südöstlichen Campus der Vielfältigkeit nicht vergessen und müssen den Blick darauf richten. Der Weg dorthin ist aber so fordernd und bringt auch viele Verpflichtungen für diese Länder und ihre Gesellschaften mit sich, dass wir gut daran tun, in Sichtweite liegende Zwischenstationen zu markieren. Zwischenstationen, damit für die Bürgerinnen und Bürger Vorteile und Nutzen der EU nicht nur ein utopisches Konstrukt scheinen, sondern erfahrbar werden, Realität werden können. Europa darf nicht stehen bleiben. Europa muss sich weiterentwickeln und muss Wege suchen, die konkrete Antworten geben, die erreichbar und verlässlich sind. Die entscheidende Frage ist, machen wir aus der Größe Europas eine Schwerfälligkeit oder doch eine Stärke Europas? Europa spielt in einer globalisierten Welt nur dann eine gewichtige Rolle, wenn unsere Werte in einem konzentrierten Ringen miteinander zu einer gemeinsamen Agenda reifen. Wir brauchen einen offenen Binnenmarkt und Solidarität in der Krise und danach. Wir brauchen aber auch keine Transfer- und Schuldenunion. Wir brauchen auch eine vernünftige Sicherung der europäischen Außengrenzen. Wir alle wollen unsere Eigenständigkeit, aber das ist kein Argument gegen eine europäische Verfassung. Jeder kann seine Identität pflegen, das heißt aber nicht, dass nationalistische Überheblichkeit den Ton angeben darf. Auf dem Balkan waren wir, die EU, die USA, noch vor wenigen Jahren militärisch gefordert. Lassen Sie uns gemeinsam alles daran setzen, dass wir dort und anderswo in Europa in Zukunft nur friedlich gefordert sind. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bundeskanzlerin, lieber Ministerpräsident, vor 31 Jahren, am 20. Dezember 1990, saß ich das erste Mal in diesem Hohen Haus, noch nicht in diesem Saal, das war noch vor dem Umbau, ein Jahr nach der Wende, in einer anderen Zeit. Helmut Kohl war Bundeskanzler, der Kanzler der Einheit, der Kanzler Europas. Hans-Dietrich Genscher, sein Außenminister, Theo Weigel, mein Parteivorsitzender, und Willy Brandt war Alterspräsident. 31 Jahre ist das her. 31 unglaubliche Jahre. Damals wurde deutsche Geschichte geschrieben. Die deutsche Einheit, für die ich 1981 noch vor diesem Haus mit meinen Freunden der Jungen Union demonstriert hatte, war friedlich erreicht, der 2+4-Vertrag gerade auf den Weg gebracht und die Zukunft Deutschlands von anderen mitgetragen. Ohne diese vier anderen Länder und ihre Einigkeit wären wir heute nicht da, wo wir stehen. Ich bin dankbar für diese Zeit, für unsere Demokratie, Ihnen, für konstruktive Politik, für das Bestreben, die Welt ein Stück besser zu machen. Ich bin dankbar meinen Wählern für ihr Vertrauen, den Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag. Über alle Fraktionen will ich welche ansprechen. Der CSU-Landesgruppe meiner politischen und fraktionellen Heimat, Alexander Dobrindt, stellvertretend für die CSU-Landesgruppe meiner Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus, und allen anderen, die, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Meiner Familie danke ich für das Verständnis in all den Jahren. Viele von Ihnen werde ich wiedersehen, hoffe ich, in meiner neuen Aufgabe, ob in Brüssel, Berlin oder Sarajevo. Ich freue mich darauf. Danke sehr.
Lieber Kollege Schmidt, lieber Kollege Christian Schmidt, Sie haben sich in den über drei Jahrzehnten Ihrer parlamentarischen Arbeit in vielen Funktionen große Verdienste für unser Parlament und unser Land erworben. Dafür danke ich Ihnen. Wir alle wünschen Ihnen für Ihre neue Aufgabe als hoher Repräsentant der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina alles Gute und viel Erfolg. Nächster Redner ist der Abgeordnete Martin Schulz, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie hat uns herausgefordert. Sie hat den Geist der Solidarität zwischen den Staaten und den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft auf eine harte Probe gestellt. Querulanten und Verschwörungserzähler haben alles getan, um uns auseinanderzutreiben. Der Europäische Rat, zu dem Sie heute fahren, Frau Merkel, tritt an einem Tag zusammen, an dem die bundesweite Inzidenz bei 6,6 liegt, in ganz Europa Einschränkungen zurückgenommen werden, Impfkampagnen laufen. Das repräsentiert eine Botschaft. Europa hat zusammengehalten. Es ist nicht gelungen, uns auseinanderzutreiben. Und wenn die anderthalb Jahre, die hinter uns liegen, eine Schlussfolgerung zulassen, dann diese: Einigkeit macht stark. Das ist der Geist, in dem Europa gestaltet werden muss. Viel hängt davon ab. Schon vor 4 Jahren haben wir als Sozialdemokraten im Koalitionsvertrag durchsetzen können, dass zum ersten Mal in einem deutschen Regierungsprogramm Europa an erster Stelle stand. Denn Europa, meine Damen und Herren, verdient es, dass seine Stärkung höchste deutsche Regierungspriorität ist. Und diese Regierung hat Europa gestärkt. Für die Stärkung der Europäischen Union stehen 2 Projekte. Erstens in besonderer Weise. Zum Ersten, dass die EU über den Wiederaufbaufonds endlich autonomen Geld an den Finanzmärkten aufnehmen kann. In diesen Tagen fällt überall in Europa der Startschuss für milliardenschwere Investitions- und Reformprojekte. Und was ist das für ein Kontrast im Gegensatz zu vor 10 Jahren, als Besuch aus Brüssel vor allen Dingen bedeutete Kürzung bei Renten und Sozialleistungen. Und was machen wir jetzt? Statt Arbeitslosigkeit und Austerität wie damals steht Europa jetzt für Mut, Aufbau und Aufbruch. Das ist das Europa, das wir wollen. Das zweite Projekt: Google, Amazon, Facebook und Apple zahlen jetzt endlich in Zukunft Steuern, auch hier in Deutschland, dank der globalen Mindestbesteuerung von 15%, die die G7 jetzt anstreben. Das ist ein Schritt zu konkret mehr Gerechtigkeit. Und ich halte das für einen der größten Erfolge in der internationalen Politik der letzten Jahre. Und neben dem Wiederaufbaufonds ist das ein großer Erfolg deutscher Europapolitik. Und er trägt die Handschrift des Bundesfinanzministers der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh, dass ich helfen konnte, all das und vieles mehr mit auf den Weg zu bringen. Das ist jetzt hier meine letzte Rede in einem Parlament nach insgesamt 27 Jahren als Parlamentarier, 23 Jahre im Europäischen Parlament und 4 hier im Deutschen Bundestag. Der größte Teil meiner parlamentarischen Arbeit galt der festen Verankerung Deutschlands in Europa und der Stärkung Europas durch Deutschland, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, auch als ein Kind meiner Generation, zutiefst davon überzeugt bin, dass ein starkes Europa, ein einiges ökonomisch, sozial und kulturell erfolgreich zusammenarbeitendes Europa die beste Grundlage für eine sichere Zukunft in Frieden und Wohlstand für die nächsten Generationen auf dem gesamten Kontinent ist. Geografisch gesehen liegt Deutschland in der Mitte dieses Kontinents, von 9 Nachbarländern umgeben, von denen heute keines mehr Angst vor Deutschland hat und auch nicht haben muss. Bezogen auf die über 1000-jährige Geschichte unserer Nation ist das vielleicht der größte Erfolg. In diesem Bewusstsein, meine Damen und Herren, habe ich als Abgeordneter gearbeitet. Ich finde, Vertreter der Bürgerinnen und Bürger zu sein, ist die höchste Ehre, die einem in einem republikanischen Staat zuteil werden kann. Für dieses einzigartige Privileg bin ich den Wählerinnen und Wählern zutiefst zu Dank verpflichtet. Dankbar bin ich auch all denjenigen, denen ich hier im Hause begegnet bin und mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Neben den Erfolgen, die wir erzielen konnten, neben den Herausforderungen der Corona-Krise hat uns jedoch in dieser Legislaturperiode ein Phänomen in außergewöhnlicher Form bewegt. Das ist die neue Gewalt des rechtsextremistischen Terrors. Der feige Mord an Walter Lübcke, der schändliche Anschlag in Halle, die verabscheuungswürdigen Attentate in Hanau, die Atmosphäre von enthemmter Sprache und aggressiver Intoleranz, die zu solchen Taten führt, hat in dieser Wahlperiode auch Einzug in dieses Haus gehalten. Ich wünsche mir, dass alle Demokratinnen und Demokraten auch im nächsten Deutschen Bundestag wieder eine Brandmauer gegen den Hass errichten, dass kein Tabubruch geduldet wird, dass die Grenze des Sagbaren nicht jeden Tag weiter verschoben wird. Ich für mich und meine Person werde mich bemühen, an anderer Stelle, wo ich weiterarbeiten werde, genau dafür einzusetzen, für eine klare Haltung gegen Rechts, für eine gerechte Gesellschaft, für Vielfalt, für Respekt und Toleranz und vor allen Dingen für ein starkes, ein friedliches, soziales und demokratisches Europa. Vielen Dank.
Lieber Kollege Martin Schulz, ich danke auch Ihnen für die Jahrzehnte Ihres Einsatzes für freiheitliche parlamentarische Demokratie in unserem Land und vor allem in Europa. Und wir wünschen Ihnen für neue Aufgaben, für Ihren weiteren Lebensweg, für Ihr weiteres Engagement, vor allem für Europa, alles Gute. Jetzt erteile ich das Wort der Abgeordneten Dr. Frauke Brethel.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, heute am Johannistag 2021, und es ist schade, dass die Bundeskanzlerin gerade jetzt die Debatte verlassen hat, debattieren wir nämlich zum letzten Mal genau über Ihre Amtszeit, Frau Bundeskanzlerin, über Deutschlands Politik in Europa. Die Bundeskanzlerin präsentiert sich hier gern als Klimakanzlerin. Dabei hat sie die fatale Abkehr von der Kernenergie als erste Regierungschefin in Deutschland zu verantworten. Dass dabei die technikfeindlichen Grünen politisch hofiert wurden, dass dadurch die Nutzung von Kohle und Gas vorübergehend zu einem vermehrten CO2-Ausstoß geführt hat, ist Ergebnis gefühliger Entscheidungen, nicht jedoch vorausschauender Politik. Von einem einstmals fortschrittlichen Energieexporteur hat sich Deutschland unter der Führung von Frau Merkel auf den Weg zum energiepolitischen Entwicklungsland begeben mit den höchsten Energiepreisen in Europa. Die deutsche Außenpolitik ist spätestens seit der Euro- und Migrationskrise unter Druck. Frau Merkel rühmt sich gern multilateraler Kooperation. Tatsächlich aber verschleudern wir als Deutschland Milliarden von Steuermitteln und vieler fleißiger EU-Bürger und zwingen unsere europäischen Partner durch nationale Entscheidungen wie die Grenzöffnung 2015 die Folgen dieser Fehlentscheidungen faktisch auf. Das ist keine Kooperation auf Augenhöhe, das ist maximal deutsch-französischer Zentralismus unter einer europäischen Tarnkappe. Frau Merkel unterstützt mit einem weiteren Flüchtlingsdeal mit Erdogan eine Politik, in der die schlechten Bilder einfach an andere Grenzen verbannt werden, und zahlt Erdogan dafür bis 2024 weitere 6 Milliarden Euro. Damit unterstützen wir als deutsche Bundesregierung, als Deutschland insgesamt, Erdogans national-islamistisches Regime das gleichzeitig völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist und zusammen mit Aserbaidschan gegen Armenien zu Felde zieht, um letztlich eine pan-türkische Union als neuen Machtfaktor in der Welt zu schaffen. Dabei ist die Türkei NATO-Partner, aber offenbar einer, den niemand mehr im Griff hat. Ein Thema, meine Damen und Herren, ist viel, viel näher bei den Bürgern, und das ist Corona. Die Politik der Bundeskanzlerin hat die Angst, pseudowissenschaftliche Methoden und das Instrument des Einsperrens und Abschottens der Bürger zur neuen Maxime der Krankheitsbekämpfung erhoben. Wäre sie Politikwissenschaftlerin oder käme vom Völkerrecht her, dann könnte ich das erklären. Für eine Naturwissenschaftlerin ist diese Politik eine Bankrotterklärung. Wir brauchen in diesem Land Freiheit, Wettbewerb und den Mut zur Kontroverse in Wissenschaft und Politik gleichermaßen, und das mehr denn je. Unter der Führung von Frau Bundeskanzlerin Merkel wurden private, infantile Machtvorstellungen in fast allen Bereichen der Politik zum neuen politischen Maßstab erhoben. Das ist die Abkehr von einem aufgeklärten wissenschaftlichen Gesellschaftsverständnis, und das bedauere ich sehr. Ich hoffe, dass Frau Merkels Nachfolger Armin Laschet über mehr politischen Pragmatismus verfügt und die moralisch überladene Argumentation hinter sich lässt. Das nämlich ist unsere Aufgabe als Politiker, die wir gewählt sind, um uns primär um die Bedürfnisse unserer Bürger zu kümmern. Herzlichen Dank.
Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Katja Leikert, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über 12 Jahre Krisenmodus liegen hinter uns in Europa. Finanzkrise, Migration, Pandemie – unserem Europa wurde hier viel abverlangt. Und egal welche Krise, wir als CDU-CSU standen immer im Zentrum der Problemlösung. Den Linken und Grünen waren wir in Europa oft zu streng, wenn wir auf die Einhaltung von Verschuldungsquoten gepocht haben. Und da hilft auch Lautstärke nicht, liebe Frau Baerbock. Es gibt auch so etwas wie generationengerechte Finanzen. Und der rechte Rand hier im Haus warf uns quasi nichts weniger als permanenten Rechtsbruch vor. Und das ausgerechnet beim Euro, der zweitstärksten Währung der Welt. Und wenn die Urteile von rechts und links so ausfallen, dann kann man sagen, dass wir einiges richtig gemacht haben. Mit großem Einsatz und viel Kraft haben wir 12 Jahre das Haus Europas zusammengehalten. Und das mit einer Kanzlerin, die wie keine zweite für Europa steht. Und es waren nächtelange Gipfel. Sie war immer diejenige, die am längsten fit war. Und mit ihrer versöhnenden und besonnenden Art hat sie entscheidend dazu beigetragen, dass die 27 Mitgliedstaaten beisammen geblieben sind. Ein herzliches Dankeschön an Angela Merkel. Und ich wünsche mir, dass wir auch nach der Bundestagswahl einen Kanzler haben, der jeden Tag daran arbeitet, unsere Europäische Union ein Stück besser zu machen. Und ich finde, das hat Armin Laschet gerade heute noch einmal leidenschaftlich deutlich gemacht. Europa ist für ihn und uns als CDU-CSU-Fraktion eine echte Herzensangelegenheit. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Chancen nutzen müssen, um bei den großen Transformationsthemen Digitalisierung, Klimaschutz unserer Zeit wieder nach vorne zu kommen. Und wir sollten uns nicht selbst bedauern, dass wir kein europäisches Google, Facebook oder Twitter haben, sondern eben durch gezielte Förderung von Start-ups, Forschung und Innovation für bessere Bedingungen für unsere klügsten Köpfe zu sorgen. Und das digitale EU-Covid-Zertifikat ist hier ein tolles Beispiel. Fast 30 Millionen Menschen haben es allein schon in Deutschland. Die USA haben kein einheitliches digitales Zertifikat. Wir haben es in 27 Mitgliedstaaten, made in Europe, und darauf können wir auch mal stolz sein. Und wenn wir schon beim Thema Digitalisierung sind, dann ist für mich auch eins wichtig, und ich möchte es explizit heute Morgen hier ansprechen, eben den Datenschutz auch nicht in absurde Höhen zu schrauben. Das sehen wir in nationalen Debatten und das sehen wir in Brüssel. Und da, liebe Grüne, können Sie auch sehr viel noch von uns lernen. Auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die Menschen sollen auch da sicher sein. Und für uns heißt das zum Beispiel, dass der Kinderschutz immer über dem Schutz der Verbindungsdaten von Verbrechern stehen muss. Und die Debatten der letzten Jahre dazu zeigen, im digitalen Raum brauchen wir Sicherheit, im digitalen Raum brauchen wir eine ordnende Vernunft. Und das geht eben am besten mit der CDU/CSU und nicht mit irgendwelchen ideologischen Debatten. Und Vernunft, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch ein super Stichwort für das Thema Klimaschutz. Und es ist richtig, dass die Europäische Union hier vorangegangen ist mit dem Green Deal. Und das übrigens zu einer Zeit, wo sich die Amerikaner vom Klimaabkommen unter Trump abwenden wollen. Da hat Ursula von der Leyen mutig gehandelt und dieses Thema entschlossen vorangegangen. Und ich möchte es ganz offen sagen, ich würde ungern hier aus der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestags nach Hause kommen zu meinen Kindern und sagen, sorry, liebe Kinder, wir machen nur 2% der Weltbevölkerung in Europa aus, deswegen machen wir nichts am Klimaschutz. Und hier blockiert auch niemand, Frau Baerbock, und schon gar nicht die CDU/CSU-Fraktion. Und hier taumelt auch keine Europäische Union, Herr Bartsch. Die Europäische Union hat hier Führung bewiesen. Und ich freue mich, dass China und die USA in den positiven Wettbewerb um die besten Technologien für Klimaschutz eingestiegen sind. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben Spitzenforschung nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, Spitzenunternehmen und Innovation. Und einer unserer Wirtschaftspioniere, Werner von Siemens, wusste schon vor über 200 Jahren, dass man eben mit Standards Märkte erschließt und dauerhaft Wohlstand sichert. Und auch hier sind wir als CDU/CSU konservativ. Wir wollen eine klimaneutrale Union. Wir wollen, dass die Wirtschaft läuft. Wir wollen, dass die Menschen Arbeit haben. Und für uns ist ganz klar, Klimaschutz muss eben auch Wachstumstreiber sein. Nur das ist nachhaltig. Da müssen wir in Europa hin. Packen wir es an. Und übrigens, Frau Weidel, auch mal mit Freude im Herzen für das erfolgreichste Friedensprojekt der Welt. Herzlichen Dank.
Damit schließe ich die Aussprache.